Da wollte ich am liebsten jetzt so viele aus ihrer Mitte grüßen, erwähnen. Ich habe da vorhin die lieben Eretz gesehen, die aus Afrika wieder da sind. Und da ist eine Familie aus England da. Das freut mich natürlich. Und so sind viele heute da, Kranke wieder genesen. Ich möchte Sie alle grüßen mit dem Wort: Ist Gott für uns? Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Ich möchte Sie einladen, auch da habe ich vergessen beim Begrüßen, die jungen Leute sind gesund von Norwegen zurückgekommen. Das ist Grund zum Danken und zum Loben. Da freuen wir uns besonders. Wir wollen aber jetzt miteinander singen. Liebster Jesu, wir sind hier. 127, diese drei Verse, 127. Wir wollen beten. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, da wollen wir dir danken, lieber Herr, dass wir vor dich treten dürfen und mit dir reden können und du jetzt alles siehst, was uns bewegt und bedrängt. Das, was wir gesungen haben, das stimmt. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllt. Wir sind auch ganz voll von dem, was uns beschwert, von den Problemen und Nöten unseres Lebens, von dem, was wir an Lasten mittragen. Jetzt gib uns heute Morgen offene Ohren, dass wir dein ewiges Gotteswort hören, das Neue schafft, das Veränderungen bewirkt, das Wunder tut. Und wir möchten ganz besonders dich auch bitten, dass du jetzt zu jedem von uns redest, auch mit den Kranken, die über die Kassetten mit uns verbunden sind, auch drüben die Familien mit den Kindern, dass wir doch deine Stimme hören und du uns wieder den Weg und das Ziel zeigen kannst, dass deine Kraft uns erfüllt und du in uns wirken kannst. Lieber Herr, wir wollen bei dir aber auch niederlegen, was uns bedrückt und traurig macht. Es ist uns leid, dass wir wider dich gesündigt haben, dass wir Unrecht getan haben, dass wir dein Wort gebrochen haben. Herr, nimm du die Schuld unseres Lebens hinweg. Und wir wollen vor dir das nicht bloß aussprechen, sondern umkehren und das neue Leben ergreifen, das du uns darreichst. Und so wollen wir jetzt jeder für sich in der Stille dir das sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir haben heute keinen Chor, aber Sie sind ein schöner Chor. Und deshalb singen wir mit Ihnen ein Lied, das nicht in unserem Gesangbuch steht, aus unserem Liedblatt Nummer 2. Es ist eines der bekanntesten Lieder, die auf der ganzen Welt gesungen werden, besonders wenn wir englische Freunde unter uns haben. Keine englische Hochzeit irgendwo in der Familie ohne dieses schöne Lied vom 23. Psalm, der Herr, mein Hirte, führet mich. Wir singen 4 Verse, nach jedem Vers den Refrain. Der 5. ist nur nochmal den Refrain, wir hören dann beim 4. Vers auf, nach jedem Vers den Kehrreim. Wir haben ja über Saul eine Predigtreihe und kommen heute an 1. Samuel 11. Ich will jetzt schon einen Teil dieses Kapitels lesen. 1. Samuel 11. Wir hatten die Salbung zum König. Demut Sauls am letzten Sonntag. Es zog aber herauf Nahasch, der Ammoniter. Die Ammoniter, die kennen Sie gut von der heutigen Hauptstadt Amman. Das sind die Ammoniter, Jordanien. Und belagerte Jabesch in Gilead. Das liegt jenseits des Jordans. Das waren also die Gebiete, die natürlich von diesen Ammonitern beansprucht wurden und heute auch Staatsgebiet sind. Belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein. Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: Das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will. Dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Wie im 20. Jahrhundert auf dem Balkan, nicht? Furchtbar. Die Welt ist immer gleich geblieben. Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch: Gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israel senden. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibeah Sauls und sagten diese Worte vor den Ohren des Volks. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Feld hinter den Rindern her und fragte: Was ist mit dem Volk, dass es weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte. Und sein Zorn entbrannte sehr. Das ist auch eine Gnadengabe des Geistes Gottes. Wenn man im richtigen Moment zornig wird. Nicht, wenn die Kinder die Zahnpastatube falsch ausgedrückt haben, sondern wissen Sie, wenn man richtig zornig wird, wo es um große Dinge geht. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückte sie und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen: Wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, sodass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und die von Israel waren 300.000 Mann und die Männer Judas 30.000. Und er sagte den Boten, die gekommen waren: So sagt den Männern von Jabesch in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen: Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am anderen Morgen teilte Saul das Volk in 3 Heerhaufen und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, sodass von ihnen nicht 2 beieinander blieben. Wir wollen nun das Lied singen: Zieh an die Macht, du Arm des Herrn, 223. Da geht es dann um den geistlichen Kampf, den uns der Herr aufgetragen hat, 223, wir singen alle 4 Verse. Stimmt das, was Sie gesungen haben? Erleben Sie das täglich? Ich hoffe doch. Und dass Sie sagen, das, was mich noch bekümmert, das wird der Herr lösen. Wir lesen nun die restlichen Verse von Vers 12 ab, noch aus dem Kapitel 1. Samuel 11. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach, er solle an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen. Wo liegt denn Gilgal? Das liegt bei Jericho. Das war der erste Punkt, wo die Israeliten nach dem Durchgang das Denkmal zur Güte Gottes aufgerichtet haben. Leider von den Archäologen noch nicht ausgegraben. Da kann man sich noch die Spuren verdienen, wenn junge Leute unter uns da sind. Man weiß, wo es liegt, und man könnte sicher noch viel finden von den Denksteinen des Durchzugs durch den Jordan. Lass uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal, und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer freuten sich dort gar sehr. Es gibt so viel Deprimierendes, bei Ihnen auch. Da hoffe ich, dass Sie, oder da freue ich mich, dass ich Ihnen heute Positives sagen kann, gute Nachricht bringen kann. In einer Welt, in der so viel Schlimmes und Trauriges passiert, da lässt Gott uns wunderbare und herrliche Erfahrungen machen. Seiner Durchhilfe, seiner Macht, seines Beistandes. Man versteht ja nie, warum es Menschen gibt, die haben Angst vor Gott. Sie schon erlebt in ihrer Nähe, die haben Angst. Wie sagt man, wie der Teufels Weihwasser fürchtet, so fürchten die Gott. Die haben Angst, wenn sie zu Gott kommen oder wenn sie sich für Jesus entscheiden müssen, dann würde ihr Leben verkümmern, dann würde die Freude aufhören, dann müssen sie wie in ein dunkles Loch hinein, da würde ihnen etwas weggenommen, da würden sie schwach gemacht. Und sie wissen doch, wie das so die Meinung von vielen Menschen ist, aber ist ja genau umgekehrt. Wer gibt unserem Leben Mut? Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mehr her? Also ich weiß nicht, wie die Menschen ohne Gott leben können. Woher hat man Zuversicht als von Gott? Woher hat man Kraft als von ihm? Woher kommt die Freude von ihm? Das ist doch unsere Erfahrung. Jetzt mache ich ja auch immer wieder mit meinen Gesprächen, die ich so führe, bei meinen Besuchen hin und her, die Erfahrung, dass Leute dann sagen, so ganz mitleidig herablassend: Ach, wissen Sie, ich habe gar keine Zeit für Gott. Ich habe so viel zu tun, ich habe einen wichtigen Beruf, wissen Sie, ich stehe in einer hohen Position, ich habe was zu leisten. Ja, wie? Ist denn Gott nur für die Taugenichtse da, für die Faulpelze, die auf dem Liegestuhl sitzen? Das ist ja die Volksmeinung. Wenn ich mal irgendwann im Ruhestand nichts zu tun weiß, kann ich mich ja auch um Gott kümmern. Wir wollen es heute für uns mal wieder ganz klar machen. Je schwieriger, komplizierter, größer die Aufgaben sind, die uns Gott stellt, umso mehr können wir sie nur bewältigen mit dem lebendigen Gott. Wer auf ihn vertraut, der erfährt seine Hilfe. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und gerade, ich denke, so viele von Ihnen, die in ganz schwierigen Verpflichtungen drinstehen, die sagen, ich kann ohne Gott gar keine Minute meines Lebens mehr bewältigen. Ich kann das gar nicht mehr. Ich will jetzt aber auch zu denen von Ihnen reden, die heute Morgen beschwert und belastet sind. Sie drücken Sorgen und sie kriegen sie nicht los. Sie kreisen mit ihren schwermütigen Gedanken immer wieder drumherum und sagen, wie wird das alles werden? Sie können das nur auf Gott werfen. Er sorgt für sie. Und wie wunderbar er sorgt. Und jetzt wollte ich Ihnen alle, die großen Gottesverheißungen zurufen. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Mir wird das immer wieder so groß, wenn ich an den Krankenbetten stehe oder selbst miterleben muss, wie Menschen im Sterben zerbrochen werden. Ich weiß nicht, wie Menschen ohne einen Heiland sterben wollen. Vielleicht einfach besinnungslos, wie ich sage, ich will gar nicht drüber nachdenken, das kann sein. Wenn alle unsere Kraft zerbrochen wird, und dann darf ich das hineinrufen, Jesus Christus ist die Auferstehung und das Leben, der den Tod zerbricht, der die Schlüssel der Hölle und des Todes hat. Die Welt hat ja nichts anderes daneben zu bieten, gegen die Offenbarung des lebendigen Gottes in seinem Wort. Und ich verstehe nicht, wie es Menschen gibt, die ohne eine ganz feste Glaubensbeziehung mit dem lebendigen Gott leben können. Und wenn sie es in ihrem Leben noch nie festgemacht haben, machen sie es heute fest. Und nicht bloß beim Tod, ich darf ein anderes Beispiel nehmen, wenn ein Mensch in Schuld gekommen ist, durch irgendetwas, was es auch sein mag, werden sie erleben, dass ihre besten Freunde sie verlassen. Niemand hat Verständnis. Auch die Gesellschaft, die Öffentlichkeit, alle haben nur noch einen Fußtritt für den, der schuldig geworden ist. Alle brechen den Stab. Beim Judas ist das so bezeichnend, als er zum Hohen Rat nochmal ging, zu den geistlichen Führern Israels, und haben gesagt, ich habe Unrecht getan. Da war keiner, der ihm helfen konnte, selbst wo er bußbereit war. Da haben sie alle gesagt, typisch, das ist menschlich, da siehe du zu, da musst du selber damit fertig werden. Das ist die Antwort der Gesellschaft. Nur das Evangelium gibt dem Schuldbeladenen eine Antwort. Und was für eine? Gehe hin im Frieden. Der Herr hat vergeben, ausgelöscht, weggetan. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Ich wollte gerade so weiterreden, was das heißt. Mit Gott leben. Anders kann ich mir dieses irdische Leben überhaupt nicht mehr vorstellen. Da muss einer schon sehr oberflächlich leben, wenn er das bewältigen will. Ohne klare, feste Glaubenshingabe an Jesus. Und das wird uns auch heute an dieser Geschichte deutlich. Das ist eine Siegesgeschichte. Da wird erzählt, man kann mit Gott großartige Erfahrungen machen. Da wird etwas, was man vorher sich nie ausdenken kann, möglich. Mein erster Punkt, wie hoffnungslos ist doch diese Welt. Sollen Sie nicht Angst haben, dass ich Ihnen diese Welt vermiesen will, wie man so schön sagt. Ich lebe ja auch ganz gern. Ich lutsche gern Eis und ich freue mich am Urlaub und ich habe gern die Gemeinschaft mit netten Menschen. Das Leben kann ja so schön sein, aber das Leben kann auch sehr hoffnungslos sein. Heute Morgen bloß um 8 Uhr die Nachrichten aufgedreht. Der erste Halbsatz und dann habe ich zugedreht. Ich kann es gar nicht mehr hören. Das Elend der leidenden Menschen im Balkan geht weiter. Wie hoffnungslos ist die Welt. Jetzt keine Sorge, ich will heute Morgen nicht politisieren, aber darf ich noch ein bisschen weiterspinnen? Die armen Bosnier, die hofften ja bloß ein bisschen auf was? Auf die Solidarität. Und da wurden ja große Bekenntnisse gemacht, wie man den armen Bedrängten beisteht in der Welt. Brauchen Sie sich gar nicht Sorgen, selbst wenn Amerika noch 3-4 Raketen schießt, aber die sind verkauft und verraten. Wenn Erdöl wäre, dann wären alle da. Dann wären alle solidarisch. Das ist ja so ein Traumwort unserer Welt, Solidarität. Alle Menschen dieser Welt stehen zusammen. Sie müssen mal beobachten, die Welt hat immer solche Traumbegriffe. Man nennt sie Ideologien. An die haftet man sich und sagt, wenn man das alles nun tut, dann wird die Welt neu. Dann wird sie besser. Dann wird sie schöner. Dann lösen wir die Schwierigkeiten. Und eins der Modeworte unseres Jahrhunderts ist die Solidarität. Das ist ein Kampfbegriff aus der Revolution. Von Karl Marx. Ach, die Kali-Kumpels sind für die Presse nur so lang interessant, wie das die interessanten Nachrichten bringt und die Auflagen steigert und dann sind sie wieder vergessen. Solidarität gibt's nicht. Und Solidarność war nur so interessant, bis Lech Walesa Präsident war. Und dann sagt er, jetzt mach mal unten weiter, nicht? Also, ob Solidarität gibt, darum handelt es sich in unserer Geschichte schon damals, 1000 Jahre vor Christus, als dieser König Nahas seinen Eroberungskrieg macht, der Ammoniter belagert diese Stadt, die da ganz isoliert im jenseitigen Gilead-Land liegt. Und die Leute sagen, ist ja ganz wie in unseren Tagen, das ist fast ein Katz-und-Maus-Spiel. Dürfen wir nicht nochmal zu unseren Brüdern von Israel schicken? Und die Brüder, die werden sich doch unser erbarmen. Und der Nahas sagt, Brüder, sagt ihr, es gibt's nicht in der Welt. In der Welt gibt's keine Solidarität. Sag ich jetzt mit meinen Worten. Und die Bibel bestätigt das. Jeder schaut nur auf seinen Weg. Also nicht, dass Sie meinen, ich würde die Welt jetzt schwarz in schwarz zeichnen, sondern prüfen Sie mal die Weltgeschichte. Da ist sich jeder selbst der Nächste. Und in unserem 20. Jahrhundert am Ende ist der Egoismus fast zur ethischen Norm geworden. Gut ist, was mir nützt und meiner Lust dient. Ich habe Angst, was auf unsere künftigen Generationen kommt. Wenn man jede Verpflichtung ablehnt, das, was mit Menschenrechten noch deklamiert wird, ist ja nur noch ein fossilienhafter Rest aus dem Christentum. Es gibt ja kein Menschenrecht. Wer die Natur als die Leitnorm erwählt, der muss auch das Faustrecht des Löwen oder des Geiers als das Menschenrecht dulden, der sich eben seine Beute holt. Da siegt der Stärkste. Gibt es in unserer Welt doch noch etwas anderes, dass man füreinander einsteht? Gibt es noch etwas anderes als das, dass eben doch der Schwache der Betrogene ist? Der wird in die Wand gespielt. Über den gehen die anderen hinweg. Das gibt's, wenn der Geist Gottes über Menschen kommt. Und das erzählt die Bibel. Wenn der Geist Gottes über Menschen kommt. Nicht, dass sie aus dem Saul einen Helden machen, sondern der Saul war ein Mensch, der sich für seine Brüder einsetzt. Der fühlt mit den Bedrängten mit und sagt, das geht doch mich an, lässt alles liegen und stehen. Das ist nicht menschlich. Menschlich wäre gewesen, hätte er gesagt, ach die armen Leute, hoffentlich kriegen die Unterstützung von irgendjemand. Oder er hätte geweint, wie es folgt, das ist ein Zeichen der Hilflosigkeit. Aber dass ein Einzelner handelt, er hätte doch sagen müssen, was soll ich schon tun? Ich mit meinem Pflug richte nichts aus. Er hatte nur seine Rinder und die nimmt er. Und mit diesen Rindern fängt er an, einmal anderen aufzurufen, zerstückelt sie und sagt, los, wir gehen und befreien unsere Brüder und setzen uns dafür ein. Ich will das nochmal kurz erklären, wie das ist, wenn der Geist Gottes übereinkommt. Bei Christen gibt es auch so eine Meinung, dass man dann irgendwie ganz anders sein müsste als normal. Das stimmt gar nicht. Der Saul war sehr normal. Auch nachdem ihm Gott ein anderes Herz gegeben hat. Er hat weiter seine Felder bestellt, ging hinter den Rindern her und pflügte, er tat seine Tagesarbeit. Ob es ihm Spaß machte oder nicht. Und das ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes, dass wir treu sind in unseren irdischen Verpflichtungen. Heute meinen manche gerade umgekehrt sei es, wenn man irgendwas Extravagantes tut. Nein, das macht uns treu, auch in den Familienpflichten, in den Berufspflichten, in allem. Aber man ist wach, wo kann ich mit meinem Leben was tun? Da, wo mir es Gott vor die Hände legt. Das ist typisch, dass das auch Samuel zum Saul sagt. Tu, was dir vor die Hand kommt. Du musst nicht um den ganzen Globus chatten, sondern tu, was dir vor die Hand kommt. Die großen Dinge legt dir Gott vor die Füße. Und wirke dort in seinem Namen. Ach, das ist wunderbar, wie der Saul plötzlich handelt und sagt, ich will für meine bedrängten Brüder einstehen. Wie ihn das bewegt und treibt. Ich sagte, wie hoffnungslos ist die Welt. Ich weiß nicht, wo die Welt ihre Hoffnung her hat. Ich bezweifle auch, dass die Welt sich selber erlösen kann. Was unsere Welt braucht, sind viele, viele Menschen, die nicht bloß den Namen Christ auf ihrem Leben stehen haben, sondern die verwandelte, bekehrte Menschen sind. Also das, was ich am Anfang sagte, die Gott vertrauen im Glauben, das ist nur das eine, deren Leben auch umgekrempelt ist, wo der Geist Jesu die Mitte bildet. Das heißt doch, wo nicht mehr mein Ich auf dem Thron sitzt, sondern Jesus der Herr ist. Wo er mein Tun, Denken und Handeln bestimmt, nach meinen Wünschen. Das ist beim Saul geschehen. Und da hat die Welt Hoffnung, wo es wieder echte Christen gibt. Jetzt möchte ich den nächsten Punkt anfügen. Ich ordne es einfach so, damit wir nicht uns verlieren. Mein Herz geht durch und ich wollte dann Ihnen noch viel mehr sagen. Ich muss mich beschränken. Wer das neue Herz hat, der wirkt Großes. Also, wenn man das so hört, da sagt jetzt einer, ich möchte mit meinem Leben auch mal was Großes. Ich möchte ein David werden oder ich will ein Paulus werden.
oder ich will ein Petrus werden, ist falsch. Denn diese Leute, wenn Sie es mal genau in der Bibel studieren, die waren ja ganz normale Leute. Der David hatte nur seine Schleuder in der Hand und seine Hirtentasche. Ganz normale, schlichte Leute. Bleiben Sie, was Sie sind. Wäre bei dem David dann das Problem, als er die Rüstung Sauls anziehen wollte, ihm nicht passte. Das hat gar keinen Wert. Bleiben Sie, was Sie sind. Bleiben Sie natürlich und so, wie Sie es mit Ihren Worten, mit Ihren Gedanken so ausdrücken können, auch was Sie für Gott wirken wollen. Machen Sie so an Ihrem Platz. Ich muss mich immer wieder freuen an Ihnen. Ich wundere mich, wie Sie das als Gemeinde auch tun. Ich bin da immer wieder bewegt, wie viele Dienste in der Welt wir angehen können. Ist ja alles gar nicht organisiert oder groß gemacht. Ach, durch die Jahre hindurch, ob das Slumbewohner in Südafrika waren oder Inhaftierte in Russland oder Rauschgiftsüchtige in Herbstein oder Krankenhäuser in Tansania oder Pakistan oder Schulen in Jordanien. So haben wir vor vielen Jahren einmal angefangen, einfach da, wo wir gemerkt haben, da können wir mit unseren Gaben etwas helfen. Und da will Gott was Großes tun. Und es war gar nicht groß. Wir sagen, wir haben doch nur vom Überfluss gegeben. Aber Gott hat gewirkt. Sehen Sie, ohne das ist alles umsonst. Ich habe heute die Predigt überschrieben, ganz schön mutig. Ja, das ist. Der Einzelne sollte sein, aber ich will jetzt handeln. Wir fangen einfach an, wir klagen nicht lange und wir schimpfen nicht lange. Wir machen einfach an unserem Platz etwas. Und ich wünschte mir, dass heute nach dem Gottesdienst jemand sagt, jetzt fange ich bei mir mit einer Kinderstunde in unserer Siedlung an. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber lasse mich beraten und da sammle ich so ein paar Ausländerkinder und denen erzähle ich biblische Geschichte und mache denen Kakao. Und, wissen Sie, oder irgendeiner sagt, und ich mache einen Hauskreis oder ich... Was Sie tun, ich schaffe hier oder dort mit meinen Gaben mit, ganz schön mutig. Aber ich vertraue auf Gott. Ich habe vor ein paar Sonntagen hier was erlebt, ich glaube, die Leute sind jetzt unter uns, da spricht mich jemand an, ich kannte sie gar nicht mit Namen, die sagen, muss ich Ihnen noch sagen, vor 11 Jahren haben Sie uns ganz arg geholfen. Sag, was habe ich gemacht? Sie haben mir am Telefon eine Adresse gesagt und die haben uns helfen können, seitdem ist unser Leben neu. Sie haben am Telefon eine Adresse gesagt und Gott hat gewirkt. Sagen Sie bloß, das ist eine Tat von mir gewesen. Wenn das gelingt, dass Gott unsere ganz kleinen Dienste, die irgendwo geschehen, so zwischen Tür und Angel so füllt, wenn wir wirklich Werkzeuge Gottes sind, aber Jesus sagt, Reben am Weinstock, dass seine Kraft in uns wirksam werden kann. Ich möchte auch noch was klarstellen, weil Jesus das ausdrücklich tut. In Gethsemane hat ja Jesus klar gesagt, stecke dein Schwert in deine Scheide. Nicht, dass Sie meinen, Sie müssen es wie Saul machen. Nicht? Mit dem Schwert reinschlagen. Das nicht. Und mir tut es jetzt auch richtig leid, dass wir nicht die ganze Souls-Geschichte noch lesen können, bis er zur Hexe von Endor geht und wie er untergeht auf den Gilead-Bergen dann. Auf diesen Gilead-Bergen. Bis diese Männer von Jabesch kamen und jenen letzten Freundesdienst an Saul taten, müssen Sie lesen, in Bethshean, in der ausgegrabenen Stadt Bethshean, am Philistertempel. Heidengötzentempel, den geköpften Leib des Saul runtergeholten des Jonathan, haben beerdigt. Das ist ein schönes Liebeszeichen, das dann noch sichtbar war. Die Leute haben nie vergessen, was der Saul für sie tat. Und doch war er einer, der am Ende von Gott wegfiel. Warum denn? Weil der Saul an dieser Stelle es nicht aushielt. Und das ist uns zur Warnung geschrieben. Wir werden am nächsten Sonntag noch mehr davon reden können. Dass er sich selber an diese Stelle rückte. Und nicht mehr der schlichte Bauernjunge war, der nur aus Gnaden Gottes Hilfe erfuhr. Da kam der Stolz, der Ruhm vor den Menschen. Passen Sie da auf, wo in unseren Tagen wieder gemeint wird, man müsste das so groß machen, so mächtig, dass alle Menschen von uns reden. Nein, nein, da weicht Gottes Segen. Ganz schön mutig. Damals war es noch in Gibea. Da war noch in Gibea eine Schildwacht der Philister. Und es wird nachher nämlich auch interessant, als die Philister, die dann Saul ja bekämpft, die Hauptfeinde Israels, die sogar in den Bergen überall ihre Garnisonen hatten und zur Erntezeit alles leer plünderten, als dieses Philister den Saul bekriegen, da hat ja der Jonathan plötzlich die große Heldentat getan in Michmas. Der Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das werden Sie immer wieder erleben. Da erleben es 14-Jährige neben ihnen, sagen, ich habe es erlebt, bei Gottes Hilfe. Und wer auf ihn traut, der wird nicht enttäuscht, das ist das Geheimnis. Und das macht man, diese Erfahrung macht man nur, wenn man so ganz, ja ganz im Vertrauen auf Gott, nur durch den Glauben zu ihm kommt. So ist Paulus hinausgezogen in diese weite Welt, so ist David dem Goliath entgegengezogen, als der Goliath gerüstet vor David stand. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich komme, hat er gesagt, jetzt kommt der David. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaot. Ich bin nur ein schwacher Mensch. Aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich sagte, ich wünsche Ihnen, dass Sie Erfahrungen mit Gott machen, in all dem, was Sie jetzt bedrängt. Das ist mein letzter Punkt. Gottes Geist will heute ohne Unterlass wirken. Es geht um den Heiligen Geist. Der will ohne Unterlass bei Ihnen wirksam sein. Auch an diesem Tag. Er will Sie erfüllen, er will mit Ihnen gehen, dass das uns durchströmt und das in allen irdischen Verrichtungen. Und das ist heute oft nicht klar. So in allem, was ich tue, in meinen Worten, in meinen Werken, Christus etwas Bleibendes machen kann. So wie Saul einfach damals das spontan wirken konnte für den Herrn. Da kamen ja seine Freunde und sagten, du, da waren doch ein paar, die haben über dich gelästert. Jetzt zeig mal denen, dass du König bist. Es war für Israel immer die Versuchung, dass das Menschliche, die Bibel sagt immer das Fleischliche, also das meint, das was so stolz ist, dass das durchgeht und es nicht mehr geistlich bleibt, von Gott abhängig. Sie wissen, was ich damit meine? Sie sagten, zeig doch mal denen, wer jetzt Herr im Haus ist. Bring sie um. Und der Saul noch ganz in der Gnade, da war er noch nicht gefallen, sagt, heute an diesem Tag, wo der Herr heil gewirkt hat, sagt ich, das habe ich eben gemacht, das sind meine Begabungen, hätte ich auch noch so ausdrücken können. Der Herr hat heil gegeben, alles was geschieht, ist nur der Herr. Ist alles was wir wirken, seine Güte, seine Größe, seine Wunderkraft, da braucht man sich nichts drauf einbilden, da braucht man nicht stolz drauf sein. Aber man kann damit rechnen in allen Stunden. Wird das später auch erzählt in einer Geschichte. Wieder beim David, wie der Sohn Sauls, Jonathan, in die Wüste geht, als David verfolgt war, und ihn stärkte in Horesha. Ich habe diesen Ort Horesha mir nie eingeprägt gehabt, bis durch einen Brief, den ich einmal bekommen habe, von solchen bedrängten Christen in der Sowjetunion, die damals in der kommunistischen Verfolgung so litten, da schrieben sie, wir haben unser Horesha erlebt. Und da habe ich mal in der Bibel gesucht, was ist denn Horesha? Da ist der Jonathan gekommen zu David und hat gewusst, der David ist in dieser schweren, langen Zeit der Anfechtung, sicher auch mürbe im Glauben, das heißt, und stärkte sein Vertrauen in Gott. Das brauchen wir auch, unser Horesha. Wo jemand kommt und sagt, ich möchte ein Vertrauen in Gott stärken. Ich möchte ein Vertrauen in Gott stärken, auch in einer schweren Leidenszeit, auch in Anfechtungen und in Nöten. Haben Sie solche, die Sie stärken, die Sie aufrichten, die immer wieder den Punkt zeigen und sagen, darauf kommt es an. Ich glaube auch in allen christlichen Diensten, wenn ich an unsere Diakonie denke, wie schnell wird eine Diakonie eine wirkungslose Bürokratie? Das Rotkreuz viel wirksamer noch schafft. Oder unsere Missionswerke. Wenn nicht der Geist Gottes drin wirkt, und da braucht es immer wieder die Erneuerung, immer wieder die Umkehr, dass Menschen da sein müssen, die ihr Vertrauen in Gott stärken, wie dieser Saul, die da kommen und sagen, der Herr hat mich gesandt, anders kann ich gar nichts tun. Sie können sagen, das ist eine wunderbare Siegesgeschichte, eine wunderbare Siegesgeschichte. Und trotzdem, die ganze Sauls-Geschichte ist eine unheimliche Geschichte. Wie dieser Saul nachher zerbrochen ist an sich. Ich habe immer wieder Angst, dass in unseren Tagen die Christenheit Gott verliert. Vor lauter sich selber. Wir machen das irgendwie mit unseren Tricks und Methoden und allem. Ach, wissen Sie, wo einzelne Menschen sind, die Gott trauen, kann Gott viel wirken. Und sonst steht man im Streit mit ihm und scheitert an Gott. Und Gott wird zum Feind und zerstört alles. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Ach, diese Geschichte von Saul, die hat mich wieder ganz neu ermutigt. Und ich will es Ihnen zusprechen. Tu, was dir vor die Hände kommt. Einfach. Vertrauen Sie ganz auf den lebendigen Gott. Und nehmen Sie alles, was Sie jetzt bedrängt, hinein in seinen Dienst, nur für dich. Und lassen Sie sich dieses neue Herz geben, wo es nicht mehr um Ihr Ich geht, sondern nur noch um die Sache Gottes. Und sagen, Herr, nur das soll mir wichtig sein. Deine Pläne, deine Gedanken. Ich will in dieser Welt dienen. Dann hat die Welt eine Hoffnung. Dann geschehen Ermutigungen weit hinaus in diese Welt. Dann gibt das anderen Menschen wieder Hoffnung und Zuversicht. Man wollte jetzt das ganze Alte Testament auslegen, aber ich höre jetzt auf. Ich denke nur noch an den Josua. Wo ihm also dieses schwere Amt übernehmen von Mose nur gesagt wird, bleib im Rahmen des Wortes Gottes. Bleib ganz treu da drin. Und dann, der Herr ist mit dir in allem, was du tun wirst. Welch eine herrliche Zusage. Was ist das groß? Ich weiß sonst nichts, was unserem Leben Inhalt und Mitte geben kann. Der Herr segne Sie. Amen. Dann singen wir noch, Herr, wir stehen Hand in Hand, 473, alle sechs Verse, 473. Du treuer und barmherziger Herr, du hast uns erwählt, weil wir schwach und verachtet und auch nicht edel sind, sondern Du möchtest unser Leben erneuern und heiligen und in Dienst nehmen. Wir wollen dir für das Wunder deiner Erwählung danken und dich jetzt bitten, dass du auch unsere Verpflichtungen, unsere Berufsarbeit, unsere Familien, unsere Dienste, die wir auch wahrnehmen, auch in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, segnest und mit deinem Geist durchdringst. Du hast uns als Mittel des Kampfes das Gebet gegeben, dein Wort. Und du willst uns befähigen durch deinen Geist, sonst nicht durch Machtmittel dieser Welt. Da gib unseren Worten Nachdruck, auch heute, wenn wir müde und verzagte aufrichten, auch heute, wenn wir gegen die ganze Macht der Finsternis und Satans kämpfen. Da wollen wir doch, dass in dieser Welt dein Reich aufgerichtet wird und dass in dieser Welt du Siege machst unter Menschen, auch in aller unheimlichen Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Mach uns zu Lichtern, die hineinleuchten in das Dunkel dieser Welt, auch unserer Stadt, auch unserer Familien, auch unserer Nachbarschaft. Herr, setze du uns zum Segen und wir möchten dich bitten, dass auch in allem Dienst unserer Gemeinde nicht nur eine äußere Geschäftigkeit sich breit macht, sondern dass wir durch all die Versammlungen dich groß machen. Wir wollen dir auch danken, dass du durch die Freizeiten so wunderbar gewirkt hast und Bewahrung geschenkt hast. Und nun bitten wir dich auch für die Kranken, die jetzt nicht unter uns sind, für die Sterbenden, für die Bedrängten und Müden, dass dort in aller menschlicher Schwachheit dein herrliches Wort gehört wird und dass der Blick auf dir ruht, der Blick, der Glaubensblick, der die Welt überwindet. Ganz herzlichen Dank, dass du alles siegen lässt, die auf dich blicken und unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Sie dürfen das Liedblatt liegen lassen. Wir geben es Ihnen wieder, wenn wir draus singen, dann haben Sie es wieder. Also lassen Sie es einfach an Ihrem Platz liegen. Ich darf Sie noch bitten, dass Sie den Notizenzettel mitnehmen, der am Ausgang liegt. Da sind jetzt alle unsere Gottesdienste draufgeschrieben. Am nächsten Sonntag haben wir ja wieder einen zweiten Gottesdienst. Dann sind all diese Platzprobleme wieder weg. Nicht, dass ich wieder rumspreche, nehmen Sie mit, der weiße Zettel, da steht dann alles drauf. Ziemlich ungewöhnlich, was wir heute machen. Wir haben heute etwas Besonderes. Normalerweise wird das ja hier bekannt gegeben, wenn wir eine Trauung haben. Wir stellen heute ein Brautpaar vor. Deshalb ungewöhnlich, weil ein ganz treues Glied aus unserer Gemeinde, aus einer Familie kommt, die zum Herzstück unserer Gemeinde gehört, uns verlässt und dann ausgerechnet in USA heiraten will. Aber da begleitet der ganze Segen sie uns. Die Bettina Bayer hat den Jim Roy sich erkoren und ausgesucht. Er hat sie ausgesucht. Ich kann das gut verstehen. Da hat er ein Filetstück unserer Gemeinde rausgesucht. Also deshalb darf ich die beiden mal bitten, dass sie daherkommen und ein Wort sagen. Ich weiß nicht, die Bettina wird das übersetzen. Wie viel Jahre? 20, 21 Jahre hier in der Gemeinde. Sag noch ein Wort, wo es jetzt hingeht bei euch. Oder ob er zuerst hier es macht. Ganz locker. Prima.
Also ich bin hier aufgewachsen und ich möchte mich heute verabschieden von allen, weil ich in den USA ziehen werde, ihn heiraten, den Jim. Und wir werden in der Nähe von Boston wohnen. Und wir haben dort auch eine nette Gemeinde gefunden, die Pilgrim Church, die eine bibeltreue Gemeinde ist, wo wir uns auch sehr wohl fühlen.
Wunderbar. Und da geht der Segen mit euch. Wir denken an euch und hoffen, dass wir auch mal was hören. Es ist kein Missionsdienst, die Amerikaner sind in Missionen überlegen, aber wir denken an euch und hoffen, dass ihr dort auch zum Segen sein könnt. Gell? Gottes Segen euch, ihr Lieben. Schön. Schön. Es ist doch schön, dass man auch weiß, auch wenn jemand aus der Gemeinde Abschied nimmt. Und da wünschen wir euch auch dann eine reich gesegnete Trauung im September. Drüben. Willi und Ruth, sagt ihr uns noch ein Wort oder gar nicht vorbereitet? So ganz unvorbereitet. Kommt 2 Minuten, das reicht noch. Wir haben euch noch nie vorgestellt seit eurer Rückkehr, oder? Hat das höchste Zeit? Ihr seid ja schon wieder ein halbes Jahr hier, oder wie? Komm, sag mal was.
Mit unvorbereitet, wie wir sind, sogar ohne Krawatte, aber so ist es, wenn man so bei uns schöner. Im Gottesdienst
ist. Ich habe auch keine Krawatte.
Ja. Man sieht sie zumindest nicht. Also, wenn wir immer hierher kommen, fühlen wir uns so richtig zu Hause. Sie haben uns ja jetzt über mehr als 10 Jahre begleitet in unserem Dienst in Nigeria. Und da danken wir Ihnen dafür. Kürzlich oder vor einigen Jahren, als ich mal im Norden von Ghana rumgereist bin, war ich auf einer landwirtschaftlichen Forschungsstation, habe mich vorgestellt, komme aus Nigeria, um da mit ein paar Nigerianer was zu besuchen. Dann sagt derjenige, Sie sind der Willi Ehret, ich kenne Sie. Dann sage ich, woher denn? Von den Kassetten von der Hofhager Gemeinde. Von daher auch ein besonderer Gruß an unsere Kassettengemeinde. Jetzt aber meine Frau.
Ich möchte Sie auch herzlich grüßen heute und wir freuen uns, dass wir wieder unter Ihnen sein dürfen. Und wir sind ja Ende Dezember zurückgekommen und bleiben mindestens 1 Jahr, wenn nicht 2, hier. Und die SIM, die Mission, mit der wir gearbeitet haben, feiert ja dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum in Nigeria. Das heißt, die Mission und auch die einheimischen Christen haben es fertiggebracht, das eigene Land bis zu 50% zu evangelisieren. Das heißt, um die 50% der Nigerianer sind heute Christen. Und unsere Aufgabe und vor allem meine war mehr Jüngerschulung. Da gibt es jetzt so viele Christen, dass man immer so, sind immer der Missionar mit dem Tropenhelm und mit der Bibel, sondern der da evangelisiert, sondern vielmehr geht es darum, die Gläubigen weiterzuführen, weil viele auch noch unter dem christlichen Deckmantel in Aberglauben verstrickt sind. Und so war das auch vor allem unsere Aufgabe, in der Kirche zu arbeiten.
Jetzt interessiert es uns bloß noch, politisch sieht es dunkel aus. Wie seht ihr das? Was er sagt, ich wollte nicht viel sagen, aber was man dafür bitte wissen darf.
Also Nigeria steht immer am Rande eines Bürgerkrieges, und zwar eines Religionskrieges. Kürzlich waren auch Wahlen, hat einer gewonnen, der mehr von den Christen unterstützt wurde. Die Wahlen wurden nicht anerkannt. Es ist also sehr kritisch die ganze Zeit. Wir hatten letzte Woche Besuch aus Nigeria. Unser Missionsfeldleiter war hier, hat auch Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte besucht. Aber die Situation ist sehr unstabil. Und bestimmt werden die nigerianischen Christen es schätzen, wenn sie auch da dafür beten.
Und da sind ja wieder Kirchen abgebrannt worden. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr.
Da habe ich nichts davon gehört, aber in Nigeria gab es ab und zu solche Feldzüge oder solche Schwierigkeiten, wo bis zu 150 Kirchen abgebrannt wurden.
Sucht ihr immer noch eine Interimswohnung für 1 Jahr oder ist das jetzt erledigt?
Wir sind im Moment untergebracht.
Im Moment aber nicht. Gut, das muss ich mal wieder wissen. Als Letzte, bevor ich euch runterlasse, Willi, der saß mal irgendwo ganz dahinten sonntags immer und ich habe den Namen gar nicht gekannt. Als so einer der Namenlosen, wie jetzt auch manche drin sitzen. Und dann hat er ernst gemacht und hat erfahren, dass Gott befähigt. Das wäre eigentlich auch so wunderbar. Ich freue mich, was aus euch geworden ist. Wie Gott euch zum Segen setzt und wünsche euch das weiterhin. Ruth und Willi, und wenn ihr sie seht, sie sind dann meist drüben bei der Kinderübertragung, dass wir uns freuen, dass sie hier sind. Noch ein letztes Wort zu unserem Opfer. Wir haben ja eine Missionarin aus unserer Gemeinde, Annette Steiner, bei der deutschen Indianer-Pioniermission. Was an den Indianern geschehen ist, das ist furchtbar. Die Indianer wurden zurückgedrängt, aber für diese Indianerstämme ist das Allerwichtigste, dass sie wieder Hoffnung bekommen. Viele dieser Indianerstämme haben keine Hoffnung mehr und verzagen am Leben, weil sie sagen, es gibt nichts mehr. Und das, was mich so freut, ist, überall, wo das Evangelium hingekommen ist, hat man denen nicht die Kultur zerstört, sondern da hat man diesen Menschen wieder Hoffnung gegeben, sie in ihren alten Gewohnheiten gelassen, sobald sie nicht gegen die Ehre Gottes verstoßen haben. Zauberpraktiken hat man abgeschafft, die waren unheimlich. Und da haben diese Stämme wieder angefangen, Mut und Hoffnung zu schöpfen. Mich hat das immer so erbarmt, wie ich das einmal erlebt habe und gehört habe, aus dem Mund eines Indianermissionares, gerade der deutschen Indianerpioniermission. Es ist an manchen dieser Religionen so, wenn Zwillinge geboren werden, wird das als Zeichen des Unheils gesendet, wird der Mund voll Sand geschmiert und die Kinder in die Sonne gelegt, bis sie gestorben sind. Das müssen sie tun für ihre Götter, sonst springt das Unheil. Und was das bedeutet, wenn in diese Stimme das Evangelium kommt, wo solche schrecklichen Praktiken da sind, dass die Freude an Gott, der Hilfe und Hoffnung schenkt und die Liebe Gottes erkannt wird von Menschen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Gaben. Ich freue mich, dass immer wie diese Missionare dort in Südamerika, in Paraguay, in Brasilien auch so viel wirken und Gott diese Arbeit so segnet. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.